Dr. Ted Hildebrandt, Geschichte des Alten Testaments, Literatur und Theologie, Vorlesung 10 Copyright-Warnzeichen 2020, Dr. Ted Hildebrandt hier lehrt Dr. Ted Hildebrandt Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments, Vorlesung 10 über die Fertigstellung der Jakobsgeschichten sowie die Einleitung und den Schluss der Josefserzählung, die das Buch Genesis abschließt. 1. Quiz und Prüfungsvorschau 0.00 bis 2.58 Klasse, lass uns zur Ordnung kommen. Wir haben heute eine Menge Material zu behandeln. Wir werden Genesis heute auf Biegen und Brechen beenden. Wir haben also heute eine Menge Dinge zu behandeln. Ihr arbeitet diese Woche an Numbers in Artikeln und im Buch Numeri. Am Donnerstag gibt es ein Quiz. Am darauffolgenden Donnerstag, auf Donnerstag in einer Woche, haben wir unsere erste große Prüfung. Die Prüfungen gehen über das hinaus, was wir im Unterricht behandelt haben. Es gibt alte Studienführer online, wenn Sie daran interessiert sind. Ich werde ab Donnerstagabend, Freitagmorgen einen neuen Studienführer erstellen, der am Freitagmorgen dieser Woche erscheint. Aber wenn man sich die alten anschauen möchte, gibt es vieles, das gleich ist. Jetzt hat Kyle hier eine Ankündigung über die Wiederholungssitzungen für die Prüfung.
Kyle Lincoln.
Beginnen wir mit einem Wort des Gebets und kommen dann zu dem, worüber wir heute sprechen. Fangen wir an, Vater, wir danken dir noch einmal für diese Gelegenheit, auf dein Wort zu schauen. Wir danken dir für die großen Patriarchen, Abraham, Isaac und Jakob und für die vielen Dinge, die wir aus ihrem Leben lernen können, und auch für die vielen Dinge, die wir über dich lernen können, indem wir beobachten, wie du mit diesen Menschen umgegangen bist, die alle Probleme hatten, aber mit denen du dich befasst hast und für die du dich gekümmert hast. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgegeben hast, dass du, auch wenn wir Probleme haben, dich um uns kümmerst und uns liebst, wie es in der Liebe deines Sohnes, Jesus Christus, zum Ausdruck kommt, und in seinem Namen beten wir. Amen. B. Jakob bekommt das Erstgeburtsrecht, Roter Eintopf, 2, 59 bis 4, 27. Das letzte Mal, als wir über die Täuschung von Isaac gesprochen haben, waren Jakob und seine Mutter Rebekka angespannt, und Isaac und Esau waren angespannt. Isaac sagt zu seinem Sohn Esau, geh raus und hol mir ein Spiel, das ich liebe. Grillen Sie es genau wie in Tennessee. Da hört Jakobs Mutter das und zieht Jakob beiseite. Sie sagt, hey, wir gehen rein und täuschen ihn. Jakob wird mit diesen Ziegenhaardingern aufgemotzt und geht hinein und betrügt seinen Vater, der blind ist. Sein Vater packt ihn und merkt nicht, dass es der falsche Sohn ist. Also segnet er Jakob. Esau kommt herein und sagt, Papa, du hast nur einen Segen und mein Bruder hat mich abgezockt. Isaac scheint zu wissen, dass er Unrecht getan hat, und er sagt, dass Jakob den Segen haben soll. Isaac sagt zu Esau, der Segen muss bei Jakob bleiben, ich werde dir einen Segen geben, aber du wirst deinem Bruder dienen. Es gibt also diese Täuschung von Isaac und diese elterliche Bevorzugung, bei der der Vater den einen und die Mutter den anderen bevorzugt, was zu dieser Geschwisterrivalität führt, die zu Jakobs Lüge, seiner Täuschung, führt. Jakobs Name klingt wie Täuschung oder Heilgreifer. Fersengreifer auf dem Weg aus dem Mutterleib, aber das Hebräische klingt auch wie Betrüger. Es kommt nicht von der direkten Wurzel, aber es klingt wie Betrüger. Jakob täuscht also seinen Vater, was wirklich etwas Schlechtes ist, indem er die Macht des Wortes eines Vaters sucht. C. Folgen der Täuschung Isaaks 4, 28 bis 10, 09. Nun, was ich vorschlagen möchte, ist, während Jakob seinen Vater belügt und sozusagen damit durchkommt, hat Jakobs Lüge Konsequenzen? Es hat Konsequenzen für Isaac, denn dieser Typ ist ein blinder alter Mann. Jetzt erkennt er, dass jeder in der Lage sein sollte, darauf zu vertrauen, dass er es nicht kann, nicht einmal seine eigene Familie. Kann er seiner Frau vertrauen? Seine Frau hat ihn verraten, sein Sohn hat ihn verraten, und so ist er jetzt ein blinder alter Mann, der erkennt, dass er keinem der Menschen, die ihm am nächsten stehen, vertrauen kann. Isaac, so heißt es, zitterte also. Er ist ein blinder alter Mann und jetzt hat er niemanden, dem er vertrauen kann. Was passiert wegen der Lüge gegen Esau? Esau beginnt Pläne zu schmieden und sagt, wenn Papa stirbt, werde ich Jakob töten. Er wird es laufen lassen, bis Papa stirbt, aber wenn Papa stirbt, werde ich ihn umbringen. Übrigens, war Esau die Art von Person, die so etwas tun würde? Esau war ein Jäger, der auszieht und Tiere tötet, und Esau würde so etwas tun. Also beginnt Esau, den Tod seines Bruders zu planen. Nun war Rebekka auch bei der Lüge dabei. Rebekka war die Frau von Isaak und die Konsequenz für Rivka, oder Rebekka ist ihr Lieblingssohn, der für 20 Jahre weggehen wird und sie mit wem allein gelassen wird? Die Schwiegertochter ihrer Tochter. Esau hatte zwei hethitische Frauen geheiratet und Rebekka kann diese Frauen nicht ausstehen. Haben Sie jemals eine Schwiegermutter mit Schwiegertöchtern gesehen? Ist das ein Problem? Es gibt alle möglichen Spannungen, die passieren können. Du hast Loyalität gegenüber dem Sohn. Ist der Sohn seiner Mutter gegenüber loyal oder ist der Sohn seiner Frau gegenüber loyal? Man bekommt also diese Art von widersprüchlichen Loyalitäten beim Sohn-Ehemann. Übrigens, ich habe oft gesagt, wenn du auf der Suche nach einem guten Mann bist, ist eines der Dinge, auf die du achten solltest, wie dieser Mann seine Mutter behandelt? Die Art und Weise, wie ein Mann seine Mutter behandelt, das ist wichtig. Rebekka kann Esaus Frauen nicht ausstehen. Jakob muss für 20 Jahre gehen. Er wird nach Haran im Norden Mesopotamiens fliehen. Er wird seine Familie 20 Jahre lang nicht sehen, sogar sein Internetdienst wird abgeschaltet. Es wird 20 Jahre lang keine Verbindung zur Familie geben. Gibt es also Konsequenzen, wenn man einen Vater betrügt? Gab es Konsequenzen für alle Beteiligten? Ja. Das ist also eine große Sache. Jetzt wird Jakob fliehen, weil sein Bruder plant, ihn zu töten. Wenn er flieht, wohin geht er? Während er geht, werde ich diesen Raum als Metapher für das Land Israel verwenden. Ihr seid das Mittelmeer und ihr seid die Berge Israels. Dort oben befindet sich der See Genesaret. In diesem Canyon befindet sich der Jordan und ich bin das Tote Meer. Das Tote Meer liegt etwa 1270 Fuß unter dem Meeresspiegel, was bedeutet, dass das gesamte Wasser in das Meer fließt. Wie kommt das Wasser heraus? Es fließt nicht ab, es muss verdunsten. Was passiert, wenn das Wasser verdunsten muss? Das Meer wird salziger und salziger. Die Juden nennen es nicht das Tote Meer, sie nennen es das Salzmeer. Es sind 33% Salz, ist das eine hohe Salzkonzentration? Die Ozeane haben im Allgemeinen einen Anteil von etwa 6 oder 7%. Es sind 33%. Wenn man da reinkommt, schwebt man, ohne etwas tun zu müssen, so dass man im Grunde aufrecht stehen kann. Als meine Mutter dort war, fühle ich mich schlecht, wenn ich das auf Band sage, aber sie hat kein Internet, sie wird sich das nie ansehen. Schwimmt Fett oder Muskeln besser? Fett schwimmt. Meine Mutter geht ins Tote Meer und ihre Beine kamen unter ihr hervor und sie konnte ihre Beine nicht aufrichten, also mussten sie sie zur Seite ziehen und sich von jemandem aufrichten lassen, weil sie ihre Füße nicht absetzen konnte, weil sie wegen des Salzes schwimmfähig war. Übrigens, für Frauen gießen sie Salz auf dich, um schlechtes Zeug aus dir herauszusaugen. Sie nennen es aber Cremes aus dem Toten Meer und du nimmst diese Schlammbäder und trägst sie auf dich auf, es soll gut für dich sein, ich weiß nicht, wie es ist. Das ist das Salzmeer. Um welches Land handelt es sich? Es liegt auf der anderen Seite des Jordans. Das ist das Land Jordanien. Heute ist König Hussein, seine Frau ist Amerikanerin, er ist ein guter König dort drüben. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Die Jakobsleiter im Bethel, 10, 10-18, 36, wohin geht Jakob? Er kommt aus dem Süden, also geht er nach Norden zu einem Ort namens Bethel. Was bedeutet El? El bedeutet Gott, El ist eine Kurzform von Elohim. Beth bedeutet Haus von. Bethel bedeutet also Haus Gottes. Du kennst Beth von Bethlehem, Haus des Brotes. Also geht Jakob dort hinauf, und während er dort ist, findet hier Jakobs Leiter statt. Lass mich einfach Kapitel 28, Vers 12 FF lesen. Er geht dorthin und dann schläft er ein. Er flieht vor Esau, weil er Angst hat, dass Esau ihn töten wird. Er legt sich hin. Erinnerst du dich, dass er sich in der Sonntagsschule auf einen Stein legt, um ein Kissen zu holen, und dann hat er den Traum von der Jakobsleiter? Er hatte einen Traum, in dem er eine Treppe auf der Erde ruhen sah, deren Spitze bis zum Himmel reichte und auf der die Engel Gottes auf- und abstiegen. Dort darüber stand der Herr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, der Gott deines Vaters Isaak. Ich werde dir und deinen Nachkommen das Land geben, auf dem ihr liegt. Sobald er sagt, ich gebe dir das Land, was ist das? Das ist die Erneuerung des Bundes. Da ich bei Abraham war und Abraham den Bund gab, dass du dieses Land bekommen würdest, dass dein Same sich vermehren würde wie die Sterne des Himmels, und du würdest ein Segen sein für alle Nationen. Ich habe den Bund Abraham gegeben, ich habe ihn Isaak wiederholt und jetzt gebe ich ihn dir, Jakob. Und sie sagt, ich werde euch das Land geben, und eure Nachkommen werden wie der Staub der Erde sein, und ihr werdet euch ausbreiten nach Westen, nach Osten, nach Norden und nach Süden. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das ist also das Land, der Same und der Segen, der Jakob in dieser Zeit des Übergangs noch einmal gegeben wird. So wird Abrahams Gott, Isaaks Gott, nun zu Jakobs Gott. Gott begegnet ihm hier, aber was ist das für eine Treppe zum Himmel? Viele Leute schlagen vor, und ich denke, sie haben recht, das, was sie hier haben, ist eine Zikkurat. Was ist eine Zikkurat? In Mesopotamien ist eine Zikkurat eine Stufenpyramide, die sich von der in Ägypten unterscheidet. In Ägypten gab es diese glatten Pyramiden, die rechteckig waren. An der Vorderseite der Stufenpyramide hatten sie eine Treppe, die nach oben führte, und an der Spitze war das Haus des Gottes. Einige Leute glauben also, dass das, was Jakob hier sieht, eine mesopotamische Zikkurat ist. Die Zikkurat war eigentlich wie ein Berg. Die Menschen bauten einen Berg, damit ihr Gott auf dem Gipfel wohnen konnte. Gott verwendet also diese Symbolik, weil Jakob mit dieser Symbolik vertraut ist. Die Jakobsleiter könnte eine Zikkuratform gehabt haben. Auch hier vermuten wir sind uns nicht sicher, aber es scheint, als ob die Treppe, die zu Gott nach oben führt, eine Zikkurat-Konfiguration wäre. Ich möchte darauf hinweisen, dass dies der Ort ist, an dem Jakob Gott für sich selbst begegnet und dass es daher diese Bundeserneuerung gibt, bei der Abrahams Gott nun zu seinem Gott wird. Ich möchte dir sagen, dass Jakob, der seine Familie verlässt und Gott zum ersten Mal begegnet, wie die College-Jahre ist. Sind einige von euch in christlichen Familien aufgewachsen, in denen ihr in die Kirche geht und eure Eltern religiös sind, also seid ihr religiös, aber die Frage ist, seid ihr wirklich religiös? Dann verlässt du deine Familie und gehst aufs College, und am College kannst du werden, wer immer du werden willst. Jetzt ist es nicht das, woran deine Eltern geglaubt haben, sondern das, woran du geglaubt hast. Am College gibt es also in vielerlei Hinsicht diese Differenzierung, bei der man zu seiner eigenen Person wird. Ich ging durch eine säkulare Universität, an der ich versuchte, meinen Glauben aufzubauen, und sie versuchten immer wieder, ihn niederzureißen, und ich musste mich entscheiden, will ich Gott annehmen? Behalte ich die Prinzipien bei, mit denen ich aufgewachsen bin, oder werde ich ein neuer Mensch? Also musste ich eine Entscheidung über diese Dinge treffen. Im College gibt es also diese Unterscheidung in Bezug auf die Begegnung mit Gott für sich selbst. In gewisser Weise ist Jakobs Gang nach Bethel also diese Begegnung mit Gott für sich selbst. Gott ist der Gott Abrahams und Isaaks, aber ist Gott auch Jakobs Gott? Jakob muss also diese Frage beantworten. Er begegnet Gott im Bethel und das ist es, was passiert. In Vers 18 stellt Jakob diesen Gedenkstein auf, und ihr werdet sehen, wie die Patriarchen und andere Leute wie Mose und Josua diese Gedenksteine aufstellen werden, um an Dinge zu erinnern. Übrigens errichten wir auch heute noch Gedenkstätten. Wenn Sie nach Washington D.C. gehen, gibt es Gedenkstätten? War jemand auf dem Washington Monument? Richtig groß. Haben Sie gesehen, dass es ein Erdbeben gab? Irgendein Typ hatte eine Videokamera, während er oben auf dem Washingtoner Denkmal war, die zeigte, wie sich das ganze Denkmal zu bewegen begann? Glaubst du, das würde Spaß machen? Sie haben das gefilmt und sind anscheinend besorgt über Risse im Denkmal. Washington Memorial gedenkt Washington, ich gehe zum Vietnam Memorial, warst du dort? Es erinnert an die Menschen, die dort gestorben sind. Mein Vater ging zu dem Denkmal für den Koreakrieg, das sie gerade gebaut hatten. Es gibt auch ein neues Denkmal für Martin Luther King Jr., das gerade gebaut wurde, das habe ich noch nicht gesehen. Es sieht ziemlich interessant aus, also wollen wir uns das nächste Mal ansehen, wenn wir hinuntergehen. Also erinnern wir die Dinge in Stein. Übrigens, er wird in 20 Jahren wieder hierher kommen. Er wird gehen und nach Bethel zurückkehren, und es wird ziemlich interessant sein, was hier in Bethel 20 Jahre später passiert. Lassen Sie mich nun in Vers 22 nur ein kleines Stück weiter unten Folgendes lesen: Jakob aber legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und über mich wachen will auf dieser Reise, die ich unternehme, und wenn er mir zu essen und Kleidung zum Anziehen gibt, damit ich sicher in meines Vaters Haus zurückkehre, dann wird der Herr mein Gott sein. Macht Jakob das an Bedingungen geknüpft? Er sagt, Gott, wenn du mich hierher zurückbringst und mir Essen und Kleidung gibst, dann wirst du mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Säule aufgestellt habe, wird Gottes Haus sein. Verstehst du hier das Wortspiel? Gottes Haus. Was ist das? Bethel bedeutet Gottes Haus. Seht ihr, wie er den Stein aufstellt? Er sagte, der Stein würde dann Gottes Haus sein. Es gibt dieses Wortspiel für Bethel. Und von allem, was du mir geben wirst, gebe ich dir einen Zehnten. Woher kommt dieses Zehntel? Mose wird später das Gesetz geben, und ihr habt das Buch Levitikus und andere Dinge gelesen, und es wird ein Zehntel sagen. Gibt es bisher in den Heiligen Schriften ein Gebot über den zehnten Zehnten? Nein. Jakob scheint einfach zu wissen, dass er Gott ein Zehntel oder den Zehnten geben soll. Übrigens, Abraham zahlte Melchisedek nach der Schlacht um Sodom und Gomorra auch ein Zehntel. Es ist also ziemlich interessant, dass sowohl Abraham als auch Jakob über diesen Zehnten sollt oder den Zehnten Bescheid zu wissen scheinen. Er sagt, wenn du mich hierher zurückbringst, gebe ich dir ein Zehntel von allem, was ich bekomme, während ich weg bin. Jakob in Haran, Rahel, Lea und Laban, 18, 37 bis 20, 11. Nun, was passiert als nächstes? Jakob verlässt Bethel und geht dort durch die Tür und geht hinauf nach Haran in Mesopotamien. Wenn er in Haran ist, wer wird sich dann treffen? Wo trifft man Frauen in der Antike? Wenn du Frauen triffst, wo hängst du ab? Am Brunnen. Du triffst die Frau am Brunnen. Passiert das übrigens auch mit Isaac und Rebekka? Rebekka ist draußen am Brunnen, und der Diener hält an und sagt, wenn sie meine Kamele tränkt, ist sie die Richtige. Was bedeutet das? Sie ist eine gute Arbeiterin. So trifft man Frauen immer am Brunnen. Wo lernte Mose seine Frau Zippora kennen? Am Brunnen. Jakob ist also am Brunnen. Hier heißt es, Laban habe zwei Töchter gehabt, die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Lea hatte schwache Augen. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber Rachel war wunderschön in Form und schön. Jakob war in Rachel verliebt und sagte, ich werde 7 Jahre für deine jüngere Tochter Rachel arbeiten. Ein paar Dinge, ist das ein Tauschhandel für dieses Mädchen? Er sagte, ich arbeite 7 Jahre für dich, dann gibst du mir deine Tochter. Ist dieses Mädchen gehackte Leber? Musste sie dem zustimmen? Sie haben in der Regel ein Ablehnungsrecht. Sie willigt ein. Jakob arbeitet 7 Jahre lang für sie. Jakob und Rachel, Natur der Liebe, Lust und der Zeit, 20, 12 bis 22, 48. Eine Frage, die ich mir stellte, als ich ein jüngerer Mann war, war, was zwischen Liebe und Lust unterscheidet. Als ich in der Kirche aufwuchs, lehrten sie uns im Grunde, dass man Agape-Liebe hat, was ist was? Gottes Liebe. Ihr hattet Eros-Liebe, die sexuelle Anziehungsliebe, war. Es war also Agape-Liebe und diese Lust, Begierde, Eros oder erotische Liebe. Es war immer so klar, dass die Agape-Liebe hier vorbei war und die erotische Liebe dort. Dann, leider, zu meinem Glück, lernte ich meine Frau kennen, und als ich meine Frau traf, war es plötzlich, als ob diese beiden Dinge so wurden und meine Frage an mich selbst war, und das war eine ernsthafte Frage für mich, bin ich erotisch in diese Frau verliebt, weil sie schön war. Sie ist wunderbar, sie ist talentiert, sie ist alles, wovon ich geträumt habe, aber bin ich in sie verliebt? Ich begierde sie, aber liebe ich sie? Sehen Sie den Unterschied? Liebe ich sie oder fühle ich mich nur zu ihr hingezogen? Also kämpfte ich damit, ob es wirklich Liebe oder Lust war. Ich musste das Zeug aussortieren und heute hat wahrscheinlich niemand mehr damit zu kämpfen, das ist altes Zeug. Was ich damit sagen will, ist, dass ich wirklich damit zu kämpfen hatte, weil ich sie wirklich lieben wollte. Nun schaut Jakob Rachel an, er arbeitet seit 7 Jahren für sie, am Ende der 7 Jahre schaut Rachel auf diesen Mann. Liebt er sie oder nicht? Wie viele von euch würden 7 Jahre für ein Mädchen arbeiten? 7 Jahre, ist das eine lange Zeit? Trennt sich die Zeit zwischen Liebe und Lust? Ist Lust jetzt so etwas wie eine schwindsüchtige Sache? Und lass mich wirklich kitschig sein, kann die Liebe warten? Kann Liebe Zeit brauchen? Ich sage also, ist Rachel nach 7 Jahren ziemlich sicher, dass dieser Mann sie liebt? Dieser Typ arbeitet seit 7 Jahren für sie. Ich sage nur, dass es schön ist. Der Text hier ist wunderschön, er ist irgendwie kitschig, aber lassen Sie mich ihn einfach lesen, weil er so schön ist. Aber wir machen Schönheit nicht oft, wir machen es besser mit Sarkasmus als mit Schönheit in unserer Kultur. Jakob war in Rachel verliebt und sagte, ich arbeite 7 Jahre im Gegenzug für die jüngere Tochter. Also saß Jakob 7 Jahre ab, um Rachel zu bekommen, aber es schienen ihm nur ein paar Tage zu sein, weil er sie liebte. Das ist schön, mit anderen Worten, sagt er, die 7 Jahre sind wie im Flug vergangen. F. Jakob und Laban, der Betrüger wird getäuscht, 22, 49 bis 28, 39, ist das nun das Ende der Geschichte? Das ist erst der Anfang der Geschichte, denn Laban, der Schwiegervater, hat hier ein gutes Geschäft. Was passiert als nächstes? Warum ist es in Jakobs Hochzeitsnacht ironisch? Jakob ist also da draußen und sie gehen zur großen Hochzeitsfeier. Zunächst einmal, wie viel von der Frau bekommt man in dieser Kultur zu sehen? Erinnert sich jemand an diese Bilder auf dem Sinai, als meine Frau dieses Beispiel mit dieser Frau auf dem Sinai hin und her machte? Hat irgendjemand gesehen, dass sie so einen Schleier über sich hatte? Es waren alles Goldstücke, wir reden hier von echtem Gold. Wie viel wäre es heute bei dem Goldpreis wert? Aber wie dem auch sei, sie war so mit Gold überzogen. Es war wirklich unglaublich. In diesen Kulturen sieht man von der Frau meist nur ihre Augen. Der ganze Rest von ihr war bedeckt. Jetzt sind sie also in dieser Hochzeitsszene und du sagst, na ja, er würde ihre Augen immer noch kennen, und es ist anders, weil es heißt, dass Lia schwache Augen hat. Ist es möglich, dass die Frauen in der Zeltsituation vertauscht wurden? Was ist nun das Problem? Ihr seid am Golden College, dieser Ort ist 24 Stunden am Tag beleuchtet. Aber wenn man an einen Ort kommt, an dem man den Schalter nicht umlegt, um das Licht einzuschalten, wird es dann nachts wirklich sehr dunkel? Und wenn man in einem Beduinenzelt ist, das aus schwarzem Ziegenhaar besteht, wird es drinnen so dunkel. Warst du jemals in einem Kontext, in dem du deine Hand vor dein Gesicht halten kannst und du sie nicht sehen kannst? An diesen Orten wird es stockdunkel. Was passiert also? Es gibt einen großen Switch-Aro und was wird da passieren? Lassen Sie mich also einfach den Text vorlesen. Laban gab seine Dienerin, und als der Morgen kam und Jakob aus dem Zelt kam, drehte er sich um und da war Lea. Wen hatte er erwartet?
Rachel.
War er getäuscht worden? Ist es leicht, sich in der Kultur täuschen zu lassen, wenn Frauen sich selbst bedeckt haben? Vielleicht gehe ich besser hierher, Kyle, weil ich nicht geschlagen werden will. Möglicherweise, mit anderen Worten, es gab eine große Party, und es wurde auf der Party geredet, aber als sie ins Zelt gingen, dann war wahrscheinlich Stille im Zelt, so dass in der Nacht andere Dinge passierten. Wahrscheinlich will ich da raus. Wenn ich schon mal hier bin, lassen Sie mich Ihnen nur sagen, dass mein Sohn in Afghanistan war, das habe ich Ihnen schon einmal gesagt, und Sie waren in einem Kampf mit Leuten vom Typ Taliban. Es war wirklich interessant, dass Sie 3 Taliban verfolgten und plötzlich verschwanden die Taliban. Er sagte, Sie seien wie Geister, Sie seien einfach verschwunden, und dann schaute er plötzlich die Straße hinunter und da waren 3 Frauen, die Straße entlang gingen. Verhüllen sich die Frauen in Afghanistan auch über dem Gesicht und gehen nie ohne einen Mann in Begleitung? Sie haben diese kleinen Dinge, die wie Gitter sind, aus denen sie herausschauen, so dass man nicht einmal ihre Augen sehen kann. Eine Person, die ein Marinesoldat war, sieht diese drei Frauen die Straße entlang gehen und sagt zu seinem Kommandeur, lass uns sie erschießen, das sind diese Typen. Und der Kommandant sagt, oh ja, richtig, wir werden Frauen erschießen. Marines machen so etwas nicht. Und mein Sohn sagte, nein, das sind die Jungs. Nun frage ich mich, könnten sie hingehen und diese Frauen ansprechen? Ihr seid in Afghanistan, können Marinesoldaten hochgehen und eine Frau angreifen? Nein, es verstößt gegen die Kultur, und der Marinesoldat, den ich kenne, schwört bis zum heutigen Tag, dass diese drei Taliban so davongekommen sind. Sie verkleideten sich als Frauen und entkamen. Er konnte es auch an der Art und Weise erkennen, wie sie gingen, und im Grunde waren sie so entkommen. Sie waren nicht in der Lage, sie anzusprechen, weil sie eine Dolmetscherin brauchten, die zu ihnen kam, um sie zu sprechen. Das konnten sie nicht, also sind diese Jungs davon gekommen. War das ein ziemlich geschickter Schachzug, sich wie eine Frau zu kleiden und wegzugehen? Wie auch immer, das ist tatsächlich passiert. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass er aufwacht, als ich ein jüngerer Mensch war, dachte ich immer, wie würdest du dich fühlen? Du heiratest und deine Hochzeitsnacht ist wie die beste Nacht deines Lebens. Du stehst auf, drehst dich um und siehst Lia. Wie würdest du dich als Mann fühlen? Vor einigen Jahren habe ich meine Perspektive geändert. Wie würdest du dich fühlen, wenn du Lia wärst? Du hast gerade die Nacht mit ihm verbracht und er dreht sich um und er schaut dich an und du siehst sein Gesicht, ist das schrecklich? Weißt du, was ich meine, weißt du, wie es sich anfühlen würde, so abgelehnt zu werden? Jetzt ist Lia übrigens die ältere Schwester. Gibt es etwas zwischen älteren und jüngeren Schwestern? Nein, ich meine es ernst, ich musste mir damit auseinandersetzen, dass in meiner eigenen Familie meine jüngere Tochter zuerst geheiratet hat. Es ist unausgesprochen. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir jemals in solchen Begriffen darüber gesprochen haben. Gibt es Dinge, die passieren, wenn die jüngere Schwester zuerst heiratet? Was macht Laban? Da gibt es also einen Schalter. Warum ist das ironisch? Wird der Betrüger getäuscht? Und so wird all Jakobs Trickserei, Lügen und Betrügereien in seiner Hochzeitsnacht plötzlich getäuscht. Es steht ihm irgendwie. Du weißt, was ich meine, er bekommt endlich, was auf ihn zukommt. Ich möchte keine ethische Bewertung vornehmen, aber das ist irgendwie ironisch. Die Jakob und die Polygamie, historische Erzählung, normativ oder nicht normativ. 28, 40 bis 35, 15, nun ist Jakob polygam. Was es jetzt einstellt, ist, dass Laban sagt, okay, in unserer Kultur muss man zuerst die ältere Tochter heiraten, bevor man die jüngere Tochter bekommt. Also sagt Laban, hey, Jakob, es kostet dich nur noch 7 Jahre. Sie werden dir nur wie ein paar Minuten vorkommen, weil du sie so sehr liebst, oder? Also gebt mir noch 7 Jahre. Wird Jakob 14 Jahre für diese beiden Mädchen arbeiten? Wahrscheinlich hat er Rachel bekommen, nachdem seine Woche mit Lia vorbei war. Er hat Rachel wahrscheinlich gleich danach gegeben, aber er musste immer noch die 7 Jahre arbeiten. So ist es wohl auch abgelaufen. Für den Jüngeren arbeitet er weitere 7 Jahre. Ist Jakob nun polygam? Ist Polygamie in der amerikanischen Kultur cool? Hat irgendjemand diesen Warren Jeffords verfolgt? Der Typ, der all diese Frauen in Texas hatte, und der Typ wurde ins Gefängnis gesteckt. Ich glaube, einige der Mädchen, die er heiratete, waren 13 oder 14 Jahre alt. Wirklich schlimmes Zeug, dieser Kerl ist böse. Es ist Teil der mormonischen Tradition, die weit zurückreicht, Joseph Smith, der selbst mehrere Frauen hatte. Die Mormonen haben um die Jahrhundertwende die Polygamie abgeschafft, aber einige von denen, die zum ursprünglichen Mormonentum zurückkehren, haben immer noch viele Frauen. Sie treiben das voran und viele von ihnen schweigen, wenn es darum geht, das zu verurteilen. Damit muss man also vorsichtig sein. Jakob war polygam. Kannst du das verwenden, um zu sagen, Jakob war polygam, deshalb sollten wir polygam sein? Was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass man, wenn man sich mit historischen Erzählungen beschäftigt, zwischen dem Normativen und dem Nichtnormativen unterscheiden muss. Mit anderen Worten, beschreibt die Bibel manchmal nur, was passiert ist, und gibt ihr keine Zustimmung oder Ablehnung. Es beschreibt nur, was passiert ist. Es ist nicht dazu gedacht, verallgemeinert zu werden. Jakob belügt seinen Vater. Sollen wir unsere Eltern anlügen? Nein. Hat Jakob Dinge getan, die falsch waren? Jakob tat Dinge, die falsch waren, und deshalb kann man Dinge nicht direkt aus der Geschichte herausnehmen, weil die Bibel oft nur die Geschichte aufzeichnet. Es ist das, was passiert ist, richtig oder falsch, was passiert ist. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Bibel liebe. Du sagst, weil Jakob polygam ist, liebst du die Bibel? Nein, lassen Sie mich das erklären. Wenn man in vielen anderen Kulturen zu Mari geht und mit Zimrilin spricht und er der große König von Mari ist, wenn er die Annalen der Könige zusammenfügt, versucht man, Zimrilin wie den Großen aussehen zu lassen? Zimrilin tut all diese großartigen Dinge, wegen Zimrilin hast du ein gutes Leben, wegen Zimrilin hast du Wasser in den Kanälen und so weiter. Werden in den anderen Kulturen die Könige als diese Menschen dargestellt, die all diese wunderbaren Dinge tun? Was ist das Problem mit der Bibel? Erzählen Sie mir von den großen Königen Israels. Ihr sagt, nun, Israel hatte auch seine großen Könige. David war ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, und dann fängt man an zu denken. Ja, David, wie hieß sie?
Bathsheba.
Ja, also muss man sich mit David zurückziehen, aber David ist wirklich der Mann. Also sagst du, Salomo, nun, Salomo war der weiseste Mann, der je gelebt hat. Salomo war ein großer König Israels. Solomon ja, was war das? 700 Frauen, 300 Konkubinen, und dann dient er anderen Göttern? Okay, du sagst also Rehabeam? Nun, er war eine Katastrophe und man fängt an, auf der Königsliste nach unten zu gehen. Haben also in der Bibel alle Könige, die großen Männer Israels, Saul, der erste König Israels, sie alle Warzen? Haben sie alle Probleme? Verdeckt die Bibel ihre Warzen? Verdeckt die Bibel ihre Sünde? Oder sagt die Bibel, wie es war? Was ich also sagen will, ist, dass die anderen Kulturen ihre großen Männer wie diese großen Helden aussehen ließen. In der Bibel haben alle ihre Helden Probleme, jeder von ihnen. Das ist der Grund, warum ich die Heiligen Schriften liebe, denn habe ich auch Probleme? Diese Jungs hatten alle Probleme. Hat Gott sich um sie gekümmert und sie geliebt und sich um sie gekümmert? Ja, ich habe auch Probleme, bedeutet das, dass Gott mich wegwerfen wird? Nein, das bedeutet, dass Gott uns über unsere Fehler hinaus liebt. Die Bibel sagt es also so, wie es ist, und das ist ein seltenes Buch in der Antike. Das ist wirklich selten. Jakob hat Probleme. Die Tatsache, dass Jakob jetzt zwei Frauen hat, wird das ein Problem sein? Funktioniert Polygamie? Die Bibel sagt dir die Ergebnisse. Hat es funktioniert, zwei Frauen zu haben? Dann starten sie einen Wettbewerb, wer die meisten Kinder haben wird. Es ist sehr interessant, wenn man sich das hier ansieht, aber lassen Sie mich darauf zurückkommen. Was ich also vorschlage, ist, dass man, wenn man Geschichte liest, vorsichtig sein muss, wenn man das, was normativ ist, das, was für alle Zeiten ist, und das, was nicht normativ ist, trennt. Mit anderen Worten, Jakob tat dies und es war nicht wirklich richtig, aber er tat es trotzdem. Es ist also nur für diese Zeit und diesen Ort gedacht, es war etwas, das er getan hat. Er hat seinen Vater angelogen, das sollte nicht für alle Zeiten sein. Wir sollen unsere Väter nicht belügen. Wenn man sich also mit Geschichte beschäftigt, muss man trennen, zwischen dem Normativen und dem Nicht-Normativen, zwischen Beschreibung und Vorschrift, das ist wirklich wichtig. Nun kommt Gott und ich liebe das, geh in Kapitel 29 hinunter, Jakob hat zwei Frauen, Rachel und Lea, welche liebt er?
Rachel.
Wessen Schoß öffnet Gott? Leas. Gott stellt sich auf die Seite des Underdogs. Das seht ihr immer wieder in der Schrift. Gott stellt sich auf die Seite der ungeliebten Frau und Gott öffnet ihren Schoß. Kann Rachel Kinder bekommen? Nein, Rachel kann keine Kinder bekommen. Rachels Gebärmutter ist also verschlossen und Lies Gebärmutter ist offen. Übrigens, Jakob ist dieser betrügerische Betrüger, aber bauen Jakob, Rachel und Lea die 12 Stämme Israels auf. Verstehen Sie mich? Von dort stammen die 12 Stämme. Jakob und Rahel und Lea und ihre Mägde bringen die 12 Stämme Israels hervor. Du sagst, wenn ich die 12 Stämme Israels machen würde, würdest du versuchen, ihre Mutter ein wenig respektabler zu machen, eine bessere Geschichte zu erzählen, aber es ist wirklich diese polygame Beziehung. Gott öffnet den Schoß Leas. Lea bekam dann Reuben, den Erstgeborenen, und danach viele andere Kinder. Ha! Die allraunen Pflanzen und die Fruchtbarkeit, 35, 16 bis 38, 18, wir werden sehen, was mit Rachel passiert. Rachel sagt, hey, ich muss auch ein paar Kinder haben. In Kapitel 30, Vers 14 heißt es, während der Weizenernte, die im späten Frühling ist, ging Ruben auf die Felder und fand einige Alraunen. Was sind das für Alraunen? Man erzählt uns, dass die Alraunenpflanzen das sind, was Ruben, der Älteste, seiner Mutter Lia mitgebracht hat. Rachel sagte zu Lia, bitte gib mir ein paar von den Alraunen deines Sohnes. Aber Lea sprach zu ihr, war es nicht genug, dass du mir meinen Mann weggenommen hast, willst du auch die Alraunen meiner Söhne nehmen? Lea wird hier ein wenig schnaubend. Lea sagt, hey, du hast meinen Mann gestohlen und jetzt nimmst du die Alraunen meines Sohnes. Was hat es mit diesem Geschäft mit der Alraunenpflanze auf sich? Gut, sagt Rachel, er kann heute Nacht bei dir schlafen. Also wird Jakob für ein paar Alraunenpflanzen verkauft. Diese Frauen feilschen darüber, mit wem sie mit dem Mann schlafen gehen sollen, und sie verkaufen ihn für ein paar Alraunenpflanzen. Er kann heute Nacht bei dir schlafen, gib mir einfach ein paar Alraunen. Dieser Kerl ist ein paar Pflanzen wert, nicht allzu gut. Du fragst, was mit diesen Alraunenpflanzen los ist. In der Antike glaubte man, dass diese Alraunenpflanzen hauptsächlich der Fruchtbarkeit dienten. Wenn sie diese Alraunenpflanzen haben, ist wahrscheinlich nicht viel daran dran, aber diese Alraunenpflanzen wurden von ihrer Kultur als Fruchtbarkeitspflanzen angesehen. Wir würden sagen, vielleicht ein Aphrodisiakum. Du nimmst das und es macht dich sexuell stark. Vielleicht ist es das, was man uraltes Viagra nennt. Ich habe diesen Gedanken noch nie gehabt, aber das ist die uralte Form. Wir sollten da besser einfach rauskommen, aber so hätte man das in der Antike gesehen. Nun, was ist das Problem hier? Das Problem ist folgendes. Wer wird Rachel ihr Kind geben? Wird es daran liegen, dass sie die Alraunen bekommen hat? Der Text macht es sehr deutlich, sie bekommt die Alraunen, aber der Text macht es auch sehr deutlich, Gott hört Rachel zu und sie wird schwanger und bekommt einen Sohn. Aber wenn man zu Vers 22 hinuntergeht, heißt es, Gott dachte an Rachel und er hörte auf sie und er öffnete ihren Schoß, und sie wurde schwanger und gebar ihren Sohn. Und sie sagte, Gott hat mir meine Schande genommen, und sie nannte ihn ihren ersten Sohn, und das ist wichtig, wer war Rachels erster Sohn?
Joseph.
Gott hat hinzugefügt, Jehova hat mir hinzugefügt, möge der Herr mir noch einen Sohn hinzufügen. Also hat Rachel einen Sohn. Wer schenkt Rachel ihren Sohn? Liegt es an den Alraunen? Nein. Gott öffnete ihren Schoß und sie hat Josef.
Ei.
Josef ist Rachels Erstgeborener, 38, 19 bis 40, 03, wird Josef ein Juwel sein? Josef ist eines der wenigen Juwelen der Bibel, Daniel ist das andere im Alten Testament. Diese beiden Jungs sind über jeden Zweifel erhaben, aber alle anderen Jungs haben Probleme, aber Josef wird ein wirklich guter Kerl. Ihr erster Sohn Josef war also nicht das Ergebnis der Alraunen, Gott macht es. Übrigens, Josef war Rachels erster Sohn, wer war Rachels letzter Sohn? Benjamin. Benjamin, das ist sehr wichtig, Ben bedeutet Sohn von, Yamin bedeutet rechte Hand. In jenen Kulturen war die rechte Hand die Hand der Ehre. Lassen Sie mich nur Folgendes sagen, wenn Sie in einer arabischen Kultur leben und der arabische Typ kommt zu ihm und schüttelt mit seiner linken Hand, verstehen Sie, dass das eine große Beleidigung ist? Die rechte Hand ist die Hand der Ehre und des Segens. Wenn er mit der linken Hand schüttelt, was bedeutet das? Sie machen bestimmte Dinge mit der linken Hand und nur mit der linken Hand in bestimmten Räumen des Hauses, bevor Sie erröten, wenn Sie wissen, was ich meine. Das geschieht immer mit der linken Hand mit oder ohne Toilettenpapier. Okay, jetzt versteht, dass ihr Amerikaner seid, aber dort drüben haben sie manchmal keinen Luxus und ich spreche von Toilettenpapier. Wenn also jemand dir mit der linken Hand die Hand schüttelt, dann sage ich dir nur, dass das eine große Beleidigung ist. Das ist mir übrigens schon passiert, bevor ich es wusste. Ich dachte, das ist wirklich seltsam, und ich ging zurück und sprach mit jemandem, der mir sagte, was es bedeutete. Das willst du also nicht tun. Du schüttelst mit deiner rechten Hand, der Hand der Ehre, nicht mit der linken, das ist eine große Sache. Sohn meiner rechten Hand, Benjamin ist ein schöner Name. Mein Enkel heißt Benjamin, Sohn meiner rechten Hand, Sohn des Segens, der Macht und solcher Dinge. Benjamin und Josef werden also die beiden Söhne von Rachel sein. J. Rachels Tod in Bethlehem und biblische Echos 40:04-43:39. Wo stirbt Rachel? Sie stirbt bei der Geburt von Benjamin. Sterben Frauen in unserer Kultur, wenn sie Säuglinge bekommen? Normalerweise nicht in der amerikanischen Kultur, aber an anderen Orten der Welt sterben Frauen bei der Geburt von Kindern. Das passiert überall. Rachel wird sterben, wenn sie Benjamin bei der Geburt bekommt. Was passiert nun? Wo stirbt sie? Dies wird bedeutsam. Rachel stirbt, aber wo stirbt sie? Sie stirbt vor den Toren einer Stadt namens Bethlehem. Warum ist das wichtig? Wegen ihres Todes errichteten sie ein Denkmal für sie. Sie errichteten ein Denkmal an der Hauptstraße der Ridge Route, die das Rückgrat Israels hinunterführt. Sie errichten ein Denkmal für Rachel außerhalb von Bethlehem und sie wird als die Matriarchin von Bethlehem angesehen. Erinnert sich jemand an die Zeit Jesu, dass Rachel zur Zeit Jesu in Matthäus, Kapitel 2, Vers 18 erwähnt wird? Und was passiert in Matthäus, Kapitel 2? Wer erfährt, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde? Die Weisen kommen zu Herodes, und Herodes spricht, geh hinab nach Bethlehem, finde das kleine Kind, und wenn du es gefunden hast, bringe mir Bescheid zurück. Sind die Weisen jemals zu Herodes zurückgekehrt? Nein. Sie stolpern daraus. Als Herodes erkennt, dass er von den Weisen ausgetrickst wurde, was tut Herodes? Er geht nach Bethlehem und tötet alle Säuglinge unter 2 Jahren. Weißt du noch, was dort in den biblischen Texten steht? Matthäus 2,18, gleich nach der Tötung der Kinder von Bethlehem heißt es, und eine Stimme hörte man in Rama, im Norden, ziemlich weit im Norden, weinen, und einen schönen Morgen, Rahel weinte um ihre Kinder und weigerte sich, getröstet zu werden, weil sie nicht mehr sind. Was man also bekommt, ist diese Art von Echo. Rachel stirbt außerhalb von Bethlehem und 2000 Jahre später bekommt man dieses Echo mit Jesus. Rachel weint um ihre Kinder, die Kinder von Bethlehem, weil sie die Matriarchin von Bethlehem ist. Im Grunde genommen bekommt man also dieses Echo und das war zur Zeit Jesu. Aber du sagst, Hildebrand, du hast etwas vergessen, weil Matthäus Jeremia zitiert. Jeremia sagt, Rahel, die um ihre Kinder weint, hört man bis hinauf nach Rama. Warum zitiert Jeremia das, wo doch Jeremia in der Mitte zwischen Jakob und Jesus steht? Warum hätte Jeremia das sagen sollen? Denn damals wurden die Menschen nach Babylon gefangen genommen. Das ist das babylonische Exil, auf das sich Jeremia bezieht, als Daniel, Schedrach, Meschach und Abednego und diese Kerle alle nach Babylon verschleppt werden. Jeremia bezieht sich auf die Zerstörung Jerusalems, indem er sagt, dass Jerusalem zerstört ist und Rahel um ihre Kinder weint, als sie nach Babylon verschleppt werden. Man bekommt also dieses Echo von Rachels Tod außerhalb von Bethlehem, dann bekommt man dieses Echo von dort, wo die Kinder nach Babylon verbannt werden und dann weiter zu Jesus Christus, der geboren wird und diese Kinder getötet werden. Man bekommt also diese Art von Triadenecho durch die Schrift und es ist wirklich interessant, dass Rachel außerhalb von Bethlehem stirbt. Sie können bis heute dorthin gehen und das Denkmal für Rachel außerhalb von Bethlehem sehen. K. Rachel und die Familiengötter, 43:40-46:11, also stirbt Rachel jetzt, was wird passieren? Gehen wir ein wenig zurück, Jakob wird Mesopotamien verlassen, also kommt er von außerhalb der Tür, er wird Laban verlassen. Laban hat ihn abgezockt und er hat Laban abgezockt. Sie gehen hin und her und so beginnt seine Familie zu gehen, aber als sie anfangen zu gehen, und das ist in Kapitel 31, stiehlt Rachel einen der Familiengötter. Laban jagt Jakob hinterher, holt Jakob ein und sagt, Jakob, was machst du da? Du läufst vor mir davon? Du hast all meine Sachen gestohlen, du hast meine Töchter gestohlen, du hast meine Enkelkinder gestohlen, ich werde sie nie wiedersehen. Was machst du da, Jakob? Außerdem, Jakob, hast du auch meine Götter gestohlen? Jakob wendet ein, ich habe deine Götter nicht gestohlen. Jeder, den du mit deinen Göttern triffst, kannst du töten. Ich habe deine Götter nicht genommen. Ich will deine dummen Götter sowieso nicht. Nun, das hat er nicht gesagt, weil wir später herausfinden werden, dass Jakob sich wahrscheinlich auch mit fremden Göttern anlegt. Was ist los? Laban kommt herein und der Vater nähert sich seiner Tochter Rahel. Du weißt, wie ein Vater auf eine Tochter zugeht und die Tochter ihn ansieht. Nun war Laban gegangen, um seine Schafe zu hüten, und Rahel stahl die Familiengötter. Laban verfolgt und dann sagt Rachel zu ihrem Vater, sei nicht böse, mein Herr, ich kann jetzt nicht aufstehen, lass mich jetzt die King James Version verwenden, weil sie mir besser gefällt, Vater, ich kann jetzt nicht aufstehen, denn die Art und Weise der Frauen ist über mich. Sie sitzt also auf den Familiengöttern. Sie sagt, ich kann nicht aufstehen, Papa, weil du weißt, dass es diese Zeit des Monats ist. Also kann ich nicht aufstehen. Ist das ziemlich allglatt? Rachel lügt ihren Vater an. Übrigens, du fragst dich vielleicht, wie groß ist dieser Gott, auf dem sie sitzt? Ich denke, man muss sich daran erinnern, dass es Stammesgötter gibt, große, aber wenn man über Familiengötter spricht, spricht man von 6-Zoll-Göttern. Warum wollte sie die Familiengötter? Einige Leute behaupten, dass derjenige, der die Familiengötter hatte, das Erbe hatte, und so konnte sie 20 Jahre später auftauchen und sagen, Papa, sieh, ich bin ein Teil dieser Familie. Deshalb bekomme ich einen Teil des Erbes. Es waren also einige mögliche Erbrechte im Spiel. Jemand schlug in der letzten Stunde vor, es war ein sehr interessanter Vorschlag, dass die Götter vielleicht mit Fruchtbarkeit zu tun hätten und Rachel versuchte zu sagen, dass sie den Familiengöttern dienen würde, um fruchtbarer zu sein. Haben die Götter ihr wirklich Kinder gegeben? Nein, Jehova hat ihr Kinder gegeben, aber sie hat vielleicht mit anderen Göttern gespielt. Nun, sie spielte mit anderen Göttern, aber die meisten Leute denken, dass es Vererbung ist, aber es war ein interessanter Vorschlag im Unterricht über die Fruchtbarkeitsoption, weil es Fruchtbarkeitsgötter gab.
L.
Jakob in Peniel, Treffen in Esau, 46, 12, 57, 40, kommen wir nun zum Wrestling Match in Kapitel 32. Dies ist ein wichtiges Kapitel. Als Jakob von Mesopotamien aus Haran herabkommt, kommt er an Damaskus vorbei. Er befindet sich auf dem, was man den King's Highway nennt. Er kommt genau dort hinunter, wo dieser Kerl mit dem schwarzen Hemd ist, da ist ein Wadi, ein Tal, das dort hinuntergeht und Wadi Jabbok heißt. Sie nennen ihn den Jabbok-Fluss, ich werde nie vergessen, wie ich zum Jabbok-Fluss gegangen bin. Ich gehe dorthin, ich suche nach diesem Jabbok-Fluss, richtig? Er war ein paar Meter breit. Ich spreche von Zentimetern. Ja, ich habe es mir angeschaut und gesagt, wo ich herkomme, ist das ein bisschen zu groß für einen Graben, aber ich habe Gräben gesehen, die größer sind als das, und ich war wirklich enttäuscht, weil ich den Jabbok River erwartet hatte. Ich kam dort an und im Ernst, du hättest darüber springen können und es war nur etwa Zentimeter tief. Verstehen Sie, dass Sie viel weniger Wasser haben? Ich bin am Niagara River aufgewachsen, das ist ein echter Fluss. Wenn sie mit diesen Dingen sprachen, als ich jünger war, sagten sie, ich habe den mächtigen Jordan rollen sehen. Haben sie jemals gesehen, dass der mächtige Jordan ungefähr so breit ist wie dieser Raum, er ist durchschnittlich 3 Fuß tief. Nun, wo ich herkomme, nennen wir diese Flüsse? Der Niagara war ein Fluss, den man in meinem Elternhaus Creeks nennt. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass es dort viel weniger Wasser gibt. In Amerika sind wir an den Eriesee und den oberen See gewöhnt. Warst du schon einmal auf dem Lake Superior? Oh, ihr macht hier den Ozean. Was ich damit sagen will, ist, dass wir viel mehr Wasser haben, dort drüben gibt es viel weniger. Was passiert also? Jakob kommt herab, und wo ist Esau? Das ist das Tote Meer, Esau kommt von hier unten, im Land Edom. Esau zieht mit 400 seiner Männer nach Norden. Wird das ein Problem sein? Okay, Jakob wird Esau mit 400 seiner Männer treffen. Hat Jakob Todesangst? Erinnert sich noch jemand an Karate Kid 2? Wo Sato nach all den Jahren Mr. Miyagi holen würde, weil er immer noch wütend auf ihn war, weil er seine Frau gestohlen hatte und er Miyagi nach all den Jahren töten würde. Hegen Menschen jahrzehntelang Wut? Innerhalb einer Familie, ich spreche von den eigenen Familien, hegen Brüder und Schwestern und Väter und Familie jemals Wut auf jemanden seit Generationen, oft seit 10, 20 Jahren? Ich kannte einen Typen namens Herb King, ich arbeitete in einem Hochsicherheitsgefängnis und Herb saß 35 Jahre lang wegen Mordes im Gefängnis. Er kam schließlich raus, als alter Mann, als er rauskam, mit Ende 50. Sie gaben ihm seine $75 und er nahm einen Bus vom Indiana State Prison nach Georgia, wo er herkam. Nach 35 Jahren kam er zur Tür seines Hauses herein, und das ist die ehrliche Wahrheit, und übrigens, ich verwende jetzt seinen richtigen Namen, weil es keine Rolle mehr spielt. Er kam nach 35 Jahren in einem Gefängnis hinein. Er ist endlich frei und geht in sein Haus und da war ein Typ mit einem Kaliber 12 drin, an dem Tag, als er in sein Haus kam, er wurde weggeblasen. Der Typ tötete ihn nach 35 Jahren, erschoss ihn. Er kam zur Haustür herein, mit einer Kugel in die Brust. Er ist tot. Frage, hatte dieser Typ 35 Jahre lang Wut auf Herb gehegt, während er im Gefängnis saß? Herb ist jetzt nach 35 Jahren auf dem Friedhof. Hegen die Menschen diese Art von Ressentiments? Ist Jakob, als er hört, dass Esau mit 400 Jungs kommt, völlig verängstigt? Das letzte Mal, als er Esau sah, schwor Esau, dass er ihn töten würde, und er hat 400 Männer bei sich. Jakob hat was? Ein Haufen Frauen und Kinder. Kann Jakob sich wehren? Er kann es nicht. Übrigens, ist Jakob ein Mann für Männer? Ich habe ein Problem mit Jakob, es gibt hier einige Dinge, die mich wirklich an ihm stören. Als Esau zuerst zu ihm kommt, schickt er Esau Geschenke. Ist das wirklich eine kluge Sache? Jemand ist wirklich wütend auf dich, machst du Geschenke? Ich probiere Blumen aus. Geschenke funktionieren manchmal, nicht immer, aber manchmal. Einen Versuch ist es wert. Blumen sind gut, okay. Sie erhalten etwa 50/50, Schokolade funktioniert auch, und das muss man sich erarbeiten. Also schickt er Esau Geschenke. Befrieden Geschenke Wut? Manchmal tun sie das. Er hat Angst. Was macht er also? Er teilt seine Familie auf und wen stellt er an die erste Stelle? Er ist ein Mann für Männer und deshalb sagt er, hey, das ist mein Bruder. Er kommt, um mich zu töten, ich sollte der Erste da draußen sein, also versteckt ihr euch im Hintergrund, wenn er mich tötet oder hinter mir her ist, rennt ihr um euer Leben. Ist das Jakob? Nein, was macht dieser Kerl? Er stellt Lia und die Kinder nach vorne und Rachel nach hinten, und wo ist er? Er ist ganz hinten. Ist das der Mann eines Mannes? Es tut mir leid, das Wort, das mir in den Sinn kommt, ist Feigling. Ist es das, was ein Vater tun sollte? Soll ein Vater seine Familie beschützen oder soll er sich hinter seiner Familie verstecken? Okay, es tut mir leid, dass mich das wirklich an ihm stört. Das ist zu wenig, wie man es in meinem Buch bekommen kann. Was passiert also? An diesem Abend ist er im Chebok Wadi. Er ist da unten und plötzlich hat er diesen Wrestlingkampf. Lass mich Vers 24 hier sehen und dir das ansehen. Dort heißt es, in dieser Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen, seine Mägde, und auch Jakob blieb allein zurück, und ein Mann rang mit ihm bis zum Tagesanbruch. Und als der Mann sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er, der Mann sah, dass er es konnte nicht überwältigt ihn, ist sehr interessant. Ist Jakob in der Lage, sich mit diesem Mann zu messen? Der Mann konnte ihn also nicht überwältigen, aber dann berührte der Mann schließlich die Pfanne seiner Hüfte und streckte seine Hüfte aus. So wurde ihm die Hüfte verdreht, als er mit dem Mann rang. Dann sagte der Mann, lass mich gehen, denn es ist Tagesanbruch. Und Jakob sprach, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Steht Jakob wirklich auf diese Segenssache? Ich werde dich nicht gehen lassen, wenn du mich nicht segnest. Der Mann fragte ihn, wie ist dein Name? Jakob, antwortete er, und der Mann sprach, dein Name ist nicht mehr Jakob, sondern Israel. Erstens, wenn du in Schwierigkeiten bist, betest du? Jakob steckt in Schwierigkeiten, er muss sich Esau stellen. Betest du, wenn du in Schwierigkeiten bist? Ja. Jakob spricht das Gebet. Lassen Sie uns zuerst über Jakobs Namen sprechen. Was bedeutet Jakobs Name? Es klingt irgendwie wie Betrüger, und jetzt wird er den neuen Namen Israel bekommen. Was bedeutet Israel? Israel, El bedeutet Gott, Israel bedeutet der, der mit Gott kämpft. Übrigens, ist der Name Israel so beschreibend für die Juden für alle Zeiten? Haben die Juden über Generationen hinweg mit Gott gerungen, Jahrtausend um Jahrtausend? Die Juden haben mit Gott gekämpft und so werden sie Israel genannt, der, der mit Gott kämpft. Dies ist der Anfang des nationalen Namens Israel, der den 12 Stämmen gegeben wird, die aus Jakob hervorgehen. Jakob bekommt einen neuen Namen und das ist wirklich eine nette Sache, er wird vom Betrüger zu der, der ringt oder kämpft mit Gott. Nun nennt Jakob den Ort Peniel. Wenn du dir diesen Begriff Peniel anschaust, Peni bedeutet Gesicht, El bedeutet Gott. Der Name des Ortes bedeutet Antlitz Gottes. Warum nennt Jakob es Peniel? Der Text sagt es uns deutlich. Darin heißt es, ich werde es Peniel oder Angesicht Gottes nennen, weil ich Gott von Angesicht zu Angesicht sah und mein Leben verschont blieb. Jakob dachte, dass er mit wem kämpfte? Ein Mann? Nein. Er sagt, es sei nicht nur ein Mann gewesen. Ja, man nannte ihn einen Menschen, aber ich sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Also nennt er den Ort Peniel. Was die Leute vorgeschlagen haben, und ich würde dem zustimmen, ist, dass man das hat, was man im Alten Testament eine Theophanie oder eine Christophanie nennt. Eine Theophanie bedeutet, dass jemand Gott gesehen hat. Erinnerst du dich, dass Gott auf dem Berg Sinai auf dem Gipfel des Berges war? Der Berg bebt. Mose ist da oben, und sein Antlitz leuchtet, und er kommt herab. Das ist eine Theophanie, in der Gott erscheint. Es bläst die Menschen um und der Ruhm überwältigt die Menschen. Das ist eine Theophanie, eine Erscheinung Gottes. Eine Christophanie ist eine Erscheinung Christi, bevor Christus tatsächlich geboren wurde. Was ich damit sagen will, ist, dass Jakob mit einem Mann gerungen hat und der Mann ihn nicht besiegen konnte. Er konnte nicht wegkommen, bis er Jakobs Hüfte berührte und sie ausstreckte. Was ich andeute, ist, dass sehr wahrscheinlich der Mann Jesus Christus war, im Fleisch zuvor. Jesus Christus kämpfte mit Jakob bis zum Morgen mit seiner normalen Kraft, dann streckte er seine Hüfte aus. Ich behaupte also, dass es sich um eine Christophanie handelte. Jakob kommt zu dem Schluss, dass dies kein normaler Mann war, ich sah Gott von Angesicht zu Angesicht und wenn der Mann Jesus war, dann ist er Gott. Macht das Sinn? So sehe ich das und viele andere Leute sehen das genauso. Warum hat der Engel seinen Namen geändert? Betrüger für den, der mit Gott ringt. Jetzt hat er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ringt mit ihm, und wir schlagen vor, dass das Jesus ist. Manche Leute schauen sich Kapitel 32, Vers 32 an und lassen mich euch zuerst das vorlesen. Die Sonne ging über ihm auf, als er an Peniel vorbeiging, und er humpelte wegen seiner Hüfte. Er muss sich am Morgen mit Esau treffen. Wie viele von euch haben jemals Träume gehabt und irgendein großer Kerl oder so etwas ist hinter euch her und ihr könnt immer was tun, ihr könnt immer weglaufen? Man rennt immer weg und verschwindet. Nun, was macht Gott mit Jakob? Jakobs Hüfte ist weg. Kann Jakob vor Esau davonlaufen? Nein. Er kann jetzt nicht laufen, er muss gegen Esau antreten. Mit anderen Worten, er kann nicht die Kontrolle haben und sagen, ich werde einfach skedaddeln, ich werde vor ihm weglaufen, zumindest kann ich ihm entkommen, weil ich schneller bin als er. Jetzt, mit der Hüfte ausgestreckt, muss er Esau von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und kann nicht mehr wegkommen. Nun, in Kapitel 32, Vers 32 heißt es, einige Leute meinen, dieser Vers sei erst später von späteren Herausgebern hinzugefügt worden. Bis zum heutigen Tag essen die Israeliten die Sehne, die an der Pfanne der Hüfte befestigt ist, nicht, weil die Pfanne der Hüfte Jakobs in der Nähe der Sehne berührt wurde. Der Text sagt also, dass sie bis zum heutigen Tag immer noch nicht die Sehne essen, die sich an der Hüfte befindet, wegen Jakobs Hüfte, bis zum heutigen Tag. Wurde diese Aussage später hinzugefügt? Die Erzählung erzählt euch von Jakob. Wir essen das bis zum heutigen Tag nicht, scheint später hinzugefügt zu werden. Ist Mose viel später als Jakob? Ja, mindestens 400 Jahre. Ist es möglich, dass Mose schrieb, wir essen die Sehne immer noch nicht und es war 400 Jahre später? Könnte diese Aussage in 1. Mose 32,32 von Mose geschrieben worden sein? Sicher hätte es sein können. Moses ist 400 Jahre später und er macht diese erklärende Aussage, warum sie die Sehne an der Hüftpfanne nicht essen. Es muss also nicht später hinzugefügt werden, lange nach der Zeit des Moses. Mose hätte es schreiben können.
L.
Jakobs Begegnung und Lüge gegenüber Esau, 57,41-63,31. Nun kommen wir zur Begegnung mit Esau. Familienmitglieder treffen sich nach Jahren und Jahren und sie treffen sich endlich. Esau fällt auf seinen Bruder und er weint und umarmt sich, endlich nach all der Zeit. Wart ihr jemals für längere Zeit von Brüdern getrennt? Du kommst dorthin zurück und es ist diese schöne Sache, es gibt niemanden wie einen Bruder oder eine Schwester, mit denen du aufgewachsen bist. So treffen sie sich Jahre später und es ist eine wirklich schöne Zeit. Belügt Jakob nun wieder einmal seinen Bruder Esau? Die Antwort ist, dass Jakob nach all dieser Zeit wieder lügen wird. Sie treffen sich im Wadi Jabbok. Esau kommt mit seinen 400 Leuten. Er sagt zu Jakob, Jakob, ich will deine Geschenke nicht, nimm deine Geschenke zurück, ich bin wohlhabend. Warum kommst du nicht runter und siehst mir meine Wohnung an? Ich lebe unten am Grund des Toten Meeres in all diesen roten Felsen, nubischem Sandstein, Petra, es ist wunderschön dort unten. Warum kommst du nicht runter und siehst mich? Jakob sagt, oh ja, ich komme runter und sehe dich. Also sagt Esau, nun, meine Leute werden deine Schafe und Ziegen für dich beschützen und wir werden zusammen hinuntergehen. Aber Jakob sagt, nein, nein, meine Schafe und Ziegen, sie müssen langsam gehen. Also, Esau, geh einfach nach Hause und ich komme runter und besuche dich. Du gehst einfach nach Hause. Nun, wenn du nichts über Geografie weißt, wirst du nicht wissen, dass er gelogen hat. Wo ist Jakob? Jakob ist da oben. Esau kehrt nach Hause zurück. Das nächste, was du im Text liest, im nächsten Kapitel in Kapitel 34, wo ist Jakob? Jakob ist hier in Sichem und dort wird seine Tochter vergewaltigt. Hat Jakob Esau angelogen, indem er ihm sagte, dass er ihn hier unten treffen wird, und dann ging er in die entgegengesetzte Richtung? Belügt dieser Typ die Leute immer noch? Es macht einen wahnsinnig, nach all der Zeit belügt er seinen Bruder immer noch. Das kennen Sie übrigens aus der Geografie. Hier kommt Esau zum Aussteigen und lassen Sie mich das einfach durchgehen. Esau wird zum Vater der Edomiter. Die Edomiter sind seine Nachkommen. Wann immer du also Edom oder Edomiter in der Schrift siehst, sind das Esaus Nachkommen. Übrigens, ich sollte sagen, wann immer man Edomiter in der Schrift sieht, werden die Edomiter immer so ziemlich das Gleiche tun. Was machen die Edomiter? Sie töten Juden. Wenn du sie in der Schrift siehst und du siehst Edomiter, dann denke daran, sagt Hildebrand, wann immer du einen Edomiter siehst, wird er einen Juden töten. Ich meine es ernst, dass das passiert, ich übertreibe natürlich, aber die meiste Zeit töten die Edomiter Juden. Das ganze Buch Obadja kann zusammengefasst werden, Obadja ist nur ein Kapitel, aber das ganze Buch handelt von den Edomitern und davon, wie die Edomiter Juden töteten. Flüche kommen über sie, weil sie Menschen in einer hilflosen Position töten. Das Buch Obadja, der Prophet, richtet sich also weitgehend gegen die Edomiter. Der berühmteste Edomiter, den ihr kennt, heißt Herodes. Herodes war ein Edomier. Hörst du das D und das M, dann ist es das gleiche D und M Edom. Herodes war ein Idumäer. Das bedeutete, dass König Herodes, der König der Juden, ein Edomiter war. Nun, wie kommt es, dass du ein Edomiter bist und König über die Juden bist? Nun, wenn du kein Jude sein kannst, was ist dann das nächstbeste, was du tun kannst? Wenn Herodes also jemanden heiraten will, was sollte diese Person sein? Eine jüdische Prinzessin. Haben Sie schon einmal von den Makkabäern gehört? Herodes wählt eine der Makkabäer-Prinzessinnen aus. Ihr Name war Mariamne und sie war eine Prinzessin aus dem Geschlecht der Makkabäer. Verehren die Juden die Makkabäer? Makkabäer gaben ihnen das Chanukka-Fest. Die Juden verehren die Makkabäer, weil sie Helden waren. Er heiratet eines der Mädchen der Makkabäer. Was ist nun das Problem mit Herodes? Tötet Herodes Menschen? Er tötet seine eigene Frau Mariamne. Sie ist eine jüdische Prinzessin. Ist dieser Kerl wirklich blöd? Erinnert sich noch jemand an Antonius und Kleopatra? Außerdem kennst du Mark Antony, weil er immer noch singt. Kleopatra hasste Herodes. Herodes tötete seine Frau und Herodes tötete auch seine Söhne. Herodes baute diesen Ort unten im neutestamentlichen Jericho und ich hatte meinen Sohn dort und er ist mit Stacheldraht bedeckt, weil sie nicht wollen, dass du dort hineinkommst. Aber Herodes nahm seine eigenen Söhne in diese Tümpel und ließ einige seiner Männer einen seiner eigenen Söhne ertränken. Ist dieser Typ ein Metzger? Als ich dort war, kletterten wir durch den Stacheldraht und ich musste Fotos machen. Also setzte ich meinen Sohn hinein, und er kennt keine Ahnung, er ist ein Computerfreak, also setzte ich ihn in den Pool und machte ein Foto. Ich wollte meine Hand auf seinen Kopf legen, als würde ich ihn unter den Kopf schieben oder so, aber ich machte ein Foto, bis sie kamen und uns verjagten. Wir sollten nicht da drin sein. Wir wurden mit dem Stacheldraht zerrissen. Du musst vorsichtig mit dem Stacheldraht sein, er verfängt dich. Aber wenn du den ganzen Weg von Amerika an einen Ort wie diesen kommst, wirst du dich dann von einem kleinen Stacheldraht aufhalten lassen? Nein. Ich hoffe, sie haben ein bisschen mehr Mut als das. Aber dann könntest du auch schnell laufen, niemand berührt deine Hüfte. Jemand sagt, dass du das nicht wirklich getan hast, oder? Ja, das habe ich. Er wusste es nicht. Das ist das Salzmeer hier. Ihr nennt es das Tote Meer, 1270 Fuß unter dem Meeresspiegel. Hier ist der Jordan und der See Genezareth. Das ist das Land Jordanien und das Mittelmeer. Esau ist hier unten in Edom südöstlich des Toten Meeres. Er kommt hier oben auf dem Kings Highway. Sie treffen sich hier, hier ringt Jakob mit dem Engel in Peniel am Jabbok Wadi. Jakob sagt, ich werde dir zurück nach Edom folgen, Esau, und das nächste, was wir hören, ist, dass Jakob hier in Sichem ist und seine Tochter dort vergewaltigt wird. Emlot, seine Töchter und Mob und Ammon, 63, 32 bis 68, 51, jetzt gibt es noch ein paar andere Dinge, die ich vorhin übersprungen habe. Weißt du, wer Mob ist? Mob ist eine Geschichte, die ich übersprungen habe. Die Geschichte spielt sich in Sodom und Gomorra ab. Lot blieb vom Schicksal von Sodom und Gomorra verschont. Was geschah mit Lots Frau? Lots Frau drehte sich um und verwandelte sich in eine Salzsäule. Jetzt hat Lot keine Frau, sondern zwei Töchter. Haben die Töchter Kinder? Nein. Was also passiert, ist, dass sie in der Höhle ihren Vater betrinken und Sex mit ihrem Vater haben und dann produzieren, wisst ihr, was Abba ist? Abba bedeutet Vater. Montag ab bedeutet vom Vater. Die Moabiter sind vom Vater. Sie sind Lots Nachkommen von seiner Tochter. Die Moabiter, ist das ein wirklich cooler Titel, vom Vater? Es ist überhaupt kein cooler Titel. Übrigens, du kennst jemanden, der in Moab berühmt ist, weil es ein Buch gibt, das nach ihr benannt ist, Ruth, die Moabiterin. Werden die Moabiter also in der Linie Davids stehen? Davids Urgroßmutter Ruth wird aus Moab kommen. Also Jesus Christus, die Moabiter werden in seiner Linie stehen. Ammon war der andere. Die andere Tochter hatte Sex mit ihrem Vater, nachdem sie ihn ebenfalls betrunken gemacht und Ammon produziert hatte. Hat jemand jemals von Ammon Jordan gehört? Bis zum heutigen Tag ist Ammon immer noch da. Einer von Lots Nachkommen war also in Jordanien in Ammon und der andere war hier bei Mob. Als ich unterrichtete, unterrichtete ich ein Jahrzehnt lang in einem Hochsicherheitsgefängnis in Indiana, und in diesem Gefängnis gab es einen Typen namens Probo. Probo war einer der klügsten Jungs, die ich je in meinem Leben unterrichtet habe. Er war ein Indianer, ein großer Kerl, niemand hat sich jemals im Gefängnis mit Probo angelegt. Probo war im Vietnamkrieg. Er wurde als Spezialeinheit ausgebildet. Es gab eine DMZ, eine entmilitarisierte Zone, sie setzten Probo auf der anderen Seite der entmilitarisierten Zone ab, ohne Waffen, nur mit einem Messer und seinen Händen. Er wurde darauf trainiert, Menschen zu töten. Warum haben sie ihm keine Waffe gegeben? Denn wenn man eine Waffe abfeuerte, wussten sie, dass man da war, also musste alles geheim bleiben. Er hatte ein Messer und seine Hände und tötete Menschen auf der anderen Seite der DMZ. Als er nach Amerika zurückkehrte, was machten sie? Sie haben ihm alle möglichen Medaillen verliehen und er war ein großer Held. Eines Nachts war er in einer Bar und zwei Typen sprangen auf ihn zu. Ist er der falsche Mann, um in eine Bar zu springen? Zwei Typen sind auf ihn gesprungen, was hat er getan, nur instinktiv? Er hat sein Ding durchgezogen und weißt du was? Neben ihm liegen zwei tote Männer. Was ist mit Probo passiert? Er wird für 35 Jahre weggesperrt. Als Probo durch das Gefängnis geht, hat sich dann irgendjemand mit diesen Typen angelegt. Nein. Jeder wusste, wer er war, was er tat, und sie wussten, was er konnte. Es ist Mr.
Probo.
Wie auch immer, dieser Typ ist ziemlich einschüchternd, er ist ein alter Biker-Typ. Er war in meinem Kurs für Altes Testament und ich unterrichtete nachts Altes Testament, ich unterrichtete tagsüber an der Hochschule und ging nachts dorthin. Ich schaue mir Probo an und er hat in der Klasse keinen einzigen Ton gemacht. Er war ein Ungläubiger und so stellte er all diese Fragen und versuchte, die Bibel zu zerstören. Wir haben uns voll und ganz darauf eingelassen und es war alles cool. Ich schaute Probo an und er machte sich im Unterricht keine Notiz und ich sagte, in diesem ersten Test werde ich den Kerl festnageln. Er wird dafür bezahlen, dass er sich keine Notiz gemacht hat, auf die er nicht einmal geachtet hat. Er machte die Prüfung, er bekam beim ersten Test eine 98. Also kam ich einfach zu ihm und fragte Probo, was ist los? Sie haben sich keine Notiz gemacht, wie haben Sie bei diesem Test eine 98 bekommen? Es stellte sich heraus, dass er ausgebildet war, er hatte ein fotografisches Ohr. Alles, was ich sagte, konnte er zurückzitieren, was ich sagte, als ich mich nicht einmal daran erinnern konnte, was ich gesagt hatte. Er konnte es Wort für Wort zurückzitieren. Nun, wir kamen zu der Passage über die Töchter, die ihren Vater betrunken machen und Sex mit ihrem Vater haben. Probo hebt die Hand, der großspurige alte Probo, und er sagt, ey Professor, wenn Sie so betrunken sind, können Sie keinen solchen Sex haben. Das zeigt nur einen Fehler in der Bibel. Ich meine, das kann natürlich nicht richtig sein, das passiert nicht so. Ich stehe da und denke, es tut mir leid, aber die ehrliche Wahrheit ist, dass ich noch nie betrunken war. Ich dachte, heilige Kuh, Hildebrand, er hat dich da drauf, ich meine, was kannst du nicht tun, wenn du betrunken bist? Ich weiß es nicht. Und wie argumentieren Sie mit der Erfahrung dieses Mannes? Ich denke also über all diese Gründe in meinem Kopf nach, mein Kopf geht hin und her, normalerweise habe ich eine kluge, peitschende Antwort. Jetzt bin ich total ratlos. Es ist dieser Typ, der mir aus Erfahrung sagt, was soll ich tun? Zu meinem Glück und zu meinem Glück war der alte Robert vorne. Er war ein älterer Schwarzer, der vorne saß. Er dreht sich um, schaut Probo direkt ins Gesicht und sagt, Probo, das ist nicht richtig, er sagt, das habe ich getan. Ich sagte, in Ordnung, in Ordnung. Irgendwann vor Ende des Kurses, wenn ich es vergesse und mich jemand dazu bringt, zu Probo zurückzukehren, gibt es ein gutes Ende für diese Geschichte. Mob und Ammon sind also zwei wichtige Stammesgruppen, die wir später in Lot sehen werden.
N.
Jakob kehrt nach Bethel zurück, 68, 51, 71, 09. Nun, Jakob kehrt nach Bethel zurück, was passiert hier? Als er in Kapitel 35 nach Bethel zurückkehrt, ist dies 20 Jahre später. Zunächst einmal entledigt er sich seiner fremden Götter. Was sagt dir das über Jakob? Jakob entledigt sich seiner fremden Götter. War Jakob ein Götzendiener? Hat er andere Götter angebetet? Ich vermute also, dass Jakob es so macht. Nun, Jehova ist eine Art mein Gott, du kennst den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du weißt, dass Jehova mein Gott ist, aber ich mag auch diese anderen Götter, weil man nie zu viele Götter haben kann. Weißt du, vielleicht brauchst du einfach etwas zusätzlichen Schutz. Ich denke, was wir hier haben, ist Jehova plus diese anderen Götter, Henotheismus. Jakob sagt, er benutzt sie zum Schutz. Es ist wie ein zusätzlicher Vorteil. Jakob entledigt sich seiner fremden Götter. Er ist jetzt zurück im Bethel und muss sich dem wahren Gott stellen, also entledigt er sich in Kapitel 35 seiner heidnischen Götter. Dann kommt Gott und wiederholt, dass sein Name von Jakob in Israel geändert wird. Es gibt also eine Wiederholung dieser Namensänderung in der, der mit Gott kämpft. Sein Name Israel wird dort wiederholt. Was würden Sie dann erwarten, dass es noch einmal wiederholt wird? Als er zu Gott im Bethel zurückkehrt, wiederholt Gott auch ihm den Bund. Was ist der Bund? Der Bund ist die Verheißung des Landes, der Same soll vermehrt werden und dass er ein Segen für alle Nationen sein wird. Der Bund wird also jetzt mit Jakob wiederholt, als er nach Bethel zurückkehrt. Bethel wird später in der Geschichte Israels ein Ort des Götzendienstes sein. Es wird ein Ort sein, an dem Israel Gott verlässt und es ist interessant, wie der Name Bethel in den Götzendienst übergeht. Später werden wir das sehen, wenn Jerusalem im Mittelpunkt steht. Rachel stirbt, darüber haben wir gesprochen. Rachel stirbt, nachdem er das Bethel verlassen hat. Rachel stirbt außerhalb von Bethlehem auf dem Weg nach unten, um seinen Vater Isaak zu besuchen. Rachel stirbt mit Benjamin. Wir sagten, dass dies zur Zeit der Geburt Jesu in der Zeit der Tötung der Kinder widerhallte, wie auch bei Jeremia über das babylonische Exil. So findet Rachels Tod ein Echo in Jeremia im Exil und dann bis hinunter zu Jesus in der Tötung der Kinder. Bethel wird also ein bedeutender Ort sein. Bethel wird ein religiöser Ort für Israel sein. Dies ist ein Ort, an dem sie Gott im Bethel begegnen, dem Haus Gottes.
Oh.
Jakob und die 12 Stämme Israels, 71, 10 bis 73, 45. Nun, zunächst einmal möchte ich nicht, dass ihr alle 12 Stämme Israels lernt. Ich möchte, dass sie 4 von ihnen kennen. Sie werden gleich sehen, welche ich ihnen mitteilen möchte. Sie werden gelb sein. Zunächst einmal müssen sie, lassen Sie mich sie einfach alle hier aufstellen. Lia hat den Großteil der Kinder. Ruben ist der Erstgeborene, aber es gibt 2, die du wissen sollst. Der erste ist Levi. Warum ist Levi wichtig? Levi wird zum Priester. Mose und Aaron stammen aus dem Stamm Levi und Aarons Nachkommen werden die Priester sein. Die Priester und Leviten werden also aus dem Stamm Levi hervorgehen. Sie werden die Art des heiligen Stammes sein, der dazu bestimmt ist, das Tabernakel zu tragen und vor dem Herrn zu dienen. Später wird es auch levitische Städte geben. Levi ist ein sehr wichtiger Stamm. Der andere Stamm von Lea, der wichtig ist, ist Juda. Warum ist Juda wichtig? Wer wird aus Juda kommen? Jesus wird von dort kommen, aber vor Jesus, wer? David. Die Könige Israels, David, Salomo, Rehabeam, Hiskia, Josia, alle Könige des südlichen Reiches werden aus Juda kommen. Juda wird also die Könige stellen, so wie Levi die Priester stellen wird. Jetzt, wo Rachel ist, musst du Rachels beide Kinder kennen. Ihr Erstgeborener war Josef. Josef wird eine wirklich wichtige Figur in der Genesis sein. Ihr anderer Sohn ist Benjamin. Warum ist Benjamin wichtig? Der erste König Israels wird aus dem Stamm Benjamin stammen. Er wird Saul heißen, aber wenn ich Saul sage, wen kennst du im Neuen Testament, der Saulus heißt? Paul. Ratet mal, aus welchem Stamm Paul stammt? Er stammt auch aus dem Stamm der Benjamin. Wurde der Apostel Paulus wahrscheinlich Saul genannt, nach König Saul aus dem Stamm Benjamin? Ja. Das sind also die vier, die ich euch wissen lassen möchte, Levi, Juda, Josef und Benjamin. Später wird sich der Stamm Josef spalten, Josef wird der nördliche Stamm sein und Juda wird der südliche Stamm sein. Das Land wird sich in Nord und Süd spalten. Josef wird im Norden sein, Juda wird im Süden sein. Josef wird sich tatsächlich in Ephraim und Manasse aufspalten, seine beiden Kinder, die mit den anderen Stämmen ein Erbe erhalten. Ephraim wird der dominierende Stamm im nördlichen Königreich sein und Juda wird später das südliche Königreich sein. Das sind also die 12 Stämme Israels und diese vier sind wirklich wichtig. P. Vergewaltigung der Diener, 73, 46, 77, 14, du wirst dich erinnern, dass es dort oben ein Mädchen gibt, ihr Name ist Dinah. Warum überspringen Christen die Kapitel 34 und 38? Ich möchte nur die Geschichten durchgehen und sehen, ob sie jemals Predigten darüber gehört haben. Warum überspringen Christen diese? Kapitel 34 befasst sich zunächst mit der Vergewaltigung von Dinah. Dinah aber, die Tochter Leas, die Jakob geboren hatte, ging hinaus, um die Frauen des Landes zu besuchen. Und als Sichem, der Sohn von Hamor, ich nenne ihn den Eselmann, weil sein Name so viel bedeutet, Eselmann, hinausgeht und Sichem, den Sohn des Eselmenschen, trifft, der Herrscher der Gegend, sie sah, nahm er sie und vergewaltigte sie, das ist eine andere Art, was zu sagen. Er vergewaltigte sie. Also wird Dinah vergewaltigt, warum ist dieser Kerl Sichem wirklich so dumm? Legst du dich mit einem Mädchen an, das 12 Brüder hat? Nein. Das ist echt blöd. Aber nachdem er sie jetzt vergewaltigt hat, was passiert? Als Jakob hörte, dass seine Tochter Dinah vergewaltigt worden war, waren seine Söhne auf dem Feld. Da holte Jakob in Wut und Wut sein Schwert, ging hinaus und verfolgte ihn. Ist es das, was Jakob getan hat? Ist Jakob ein Mann für Männer oder ist er ein was? Was hätte er als Vater tun sollen? Hätte er zuerst da draußen sein sollen? Was macht Jakob? Dort heißt es, Jakob schwieg, bis sie, die Brüder, nach Hause kamen. Stört mich das an Jakob? Mit diesem Jakob-Typen habe ich große Probleme. Jetzt, wenn die Brüder nach Hause kommen, wird es jetzt ein Problem geben? Die 12 Brüder kommen und es heißt, die Brüder waren erfüllt von Trauer um ihre Schwester und Wut. Trauer und Wut, ist das eine schlechte Kombination? Also gehen die 12 Brüder raus, was passiert nun? Jakob versucht, ein wenig Ruhe zu bewahren und lässt mich einfach die Geschichte erzählen. Also geht er zu Sichem und Hamor und sie sagen, mein Sohn Sichem hat sich in Dinah verliebt, er will sie heiraten. Und Jakob sagt, okay. Aber seht ihr, wir sind Juden und wir sind für die Beschneidung und ihr seid nicht für die Beschneidung. Du bist unbeschnitten. Also müsst ihr zurückgehen und euren Leuten sagen, dass sie alle beschnitten werden müssen. Übrigens, gehen Hamor und Sichem zurück und überzeugen die ganze Stadt, sich beschneiden zu lassen? Ist das eine große Sache? Ja. Sie sagen, wir können mit diesen Typen heiraten. Wir können mit ihnen Handel treiben und sie können mit uns handeln. Wir werden ihre Kinder heiraten und sie werden unsere Kinder heiraten. Wir werden uns mit ihnen verheiraten. Also sind sie sich einig, lasst uns beschnitten werden. Also überzeugen sie die ganze Stadt, sich beschneiden zu lassen. Du erinnerst dich an den Rest der Geschichte. Übrigens, braucht es alle 12 Brüder? Nein. Nur 2 Brüder gehen hinein, Levi und Simeon, diese beiden Brüder gehen hinein und zerstören die ganze Stadt. Nur 2 Brüder und es heißt am dritten Tag, als sie noch waren, glaube ich, sagt der Text hier, in Schmerzen. Offensichtlich sind sie hilflos und ich sollte nicht lachen. Es ist nicht gut, mit anderen Worten, das ist etwas, das passiert ist, das die Beschneidung beschmutzt. Das ist eine schlechte Sache. Wie auch immer, das ist die Handlung von Dinah. Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Hat jemand jemals eine Predigt darüber gehört? Okay, wir haben hier einen, der interessant ist. Kujuda und Tamar, 1. Mose 38, 77, 15, 81, 50, gehen Sie nun zur Geschichte von Juda und Tamar über. Das steht in Kapitel 38. Lassen Sie mich diese Geschichte hier kurz erzählen. Zunächst einmal der Hintergrund der Geschichte: Juda hatte eine kananäische Frau geheiratet, ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht. Sein Sohn Ur hatte diese Frau, Tamar, die auch Kanaaniter war, genommen und sie geheiratet. Was ist mit ihnen passiert? Judas Sohn Ur heiratet Tamar, und sein Sohn stirbt. Was muss nun der zweite Sohn tun, wenn der Sohn des Älteren gestorben ist? Er muss die Frau heiraten und ein Kind für seinen Bruder haben. Mit anderen Worten, sie sind nicht seine Kinder, er soll Kinder für seinen Bruder haben, zu Ehren seines Bruders. Sie nennen es die Levirat-Ehe und es war Teil der damaligen Kultur. Was passiert mit dem zweiten Sohn, Onan? Er heiratet sie, aber während er Sex mit ihr hat, verschüttet er absichtlich den Samen auf den Boden. Gott wird bei Onan so gehackt, dass Gott ihn ausschaltet. Also, jetzt bist du verheiratet, Tamar, er ist tot, der zweite Sohn hat Tamar geheiratet, und jetzt ist er tot, du hast deinen dritten Sohn, wirst du dieser Frau deinen dritten Sohn geben? Jeder, den die Frau berührt, stirbt. Nun, das ist ernst. Da sagt Juda, mein Sohn ist noch nicht ganz bereit. Tamar sieht, was vor sich geht. Also zieht Tamar das Kleid einer Prostituierten an. Juda, und du musst dir des Textes bewusst sein, Judas Frau war gestorben, das ist bezeichnend. Judas Frau ist tot. Juda, der Vater, hat jetzt keine Frau, er ist auf Reisen und er kommt hoch und da ist Tamar, verkleidet wie eine Prostituierte, damit er nicht weiß, wer es ist. Sie sagt, hey, was willst du, großer Kerl? Wie viel kostet es? Und er fragte, nehmen Sie Visa oder Mastercard? Und sie sagt, nun, ich habe beides. Ich kann dir sagen, dass du kein Wechselgeld hast, also will ich von dir deinen Siegelring. Übrigens, warum ist dieser Siegelring wichtig? Ist das der Siegelring Judas? Das ist es, was er in den Schlamm steckt, was darauf hinweist, dass er es ist. Oder wie meine Frau sagen würde, er ist es. Also will ich deinen Stab und deinen Ring und dann kannst du die Ziege holen und sie mir zurückbringen. Also geht er in sie hinein, und sie wird schwanger. Als er die Ziege bezahlen lassen will, verschwindet sie und er sagt, na ja, sie ist weg. Jetzt, etwas später, wird festgestellt, dass Tamar schwanger ist. Meine Schwiegertochter, sie ist schwanger, bring sie raus, sie sollte verbrannt werden, weil sie unsere Familie so beschmutzt hat. Dann kommt Tamar heraus und sagt, hey, Juda, erinnerst du dich an diese? Und es heißt, oh, na ja, und Juda ist erwischt. Du sagst, diese Geschichte steht in der Bibel. Ich meine, das ist passiert. Es steht in der Bibel. Billigt die Bibel nun diese Geschichte oder erzählt sie einfach, was passiert ist? Es erzählt uns, was passiert ist, beschreibend, nicht vorschreibend. Übrigens, ist Juda ein großer Stamm Israels? Juda ist David. In der Tat ist Tamar in der Genealogie Jesu Christi enthalten. Ratet mal, wer in Matthäus, Kapitel 1 auftaucht? Tamar. Können Sie glauben, dass die Genealogie Jesu Christi ihren Hintergrund in dieser Geschichte hat? Jetzt sagst du, okay, Hildebrand, was ist los? Warum stehen diese beiden Geschichten in der Bibel? Ich habe einen Vorschlag und was ich Ihnen vorschlagen werde, ist, dass das, was Sie hier haben, die Eliminierung der älteren Brüder ist. Wer sind die älteren Brüder? Wer wird in der ersten Geschichte hier eliminiert? Levi und Simeon, ihr sagt, Ruben ist der Älteste, ja, nun, Ruben hat mit der Konkubine seines Vaters geschlafen, also ist er auch nicht mehr im Bilde. Ruben ist also weg, Levi und Simeon sind weg, hier ist auch Juda weg. Ich denke, es eliminiert die älteren Brüder. Es zeigt die Korruption der älteren Brüder, denn auf wen wird sich der Fokus verlagern? Am Ende des Buches Genesis wird sich der Fokus von den älteren Brüdern auf wen verlagern?
Joseph.
Joseph wird ein Juwel sein. Joseph und Daniel sind die beiden größten Preisträger des Alten Testaments. Ich denke also, dass der Text dies als literarische Technik benutzt, um dich von den älteren Brüdern wegzubewegen und dich auf Josef zu konzentrieren, und ich denke, das ist es, was hier passiert.
R.
Die Josef-Erzählung 81, 51 bis 84, 01, jetzt möchte ich zur Josef-Erzählung kommen, das wird schnell gehen. Ich möchte Jakob und Josef vergleichen. Jakob und Josef im Buch Genesis werden verglichen. Die beiden waren sehr unterschiedliche Charaktere, haben aber dennoch ein ähnliches Leben. Zum Beispiel gibt es sowohl in der Jakobs- als auch in der Josefs-Geschichte die Vorherrschaft des jüngeren Bruders. Jakob ist der jüngere Bruder, Esau ist der ältere Bruder. Jakob ist der Allerhöchste. Josef ist der jüngere Bruder, die älteren Brüder sind alle korrupt, Josef ist der Gewinner. Da ist also die Vorherrschaft des jüngeren Bruders. Sowohl in der Jakobs- als auch in der Josefs-Geschichte gibt es Streit und Betrug in der Familie. Übrigens, man kann im Namen Jakob eine Täuschung erkennen. Man kann den Streit im Namen Israel erkennen. Erinnerst du dich, als ich anfing, Jakob ist Streit und Betrug? Das sind die beiden Namen Jakobs, Jakob und Israel. Grundsätzlich führt die elterliche Bevorzugung zu Geschwisterrivalität. Hat Jakob Josef den anderen Kindern vorgezogen? Erinnern Sie sich an den Mantel in vielen Farben? Jakob hat ihn also begünstigt, und wann immer man elterliche Bevorzugung hat, führt das dazu, dass die Brüder und Schwestern sich streiten? Die Bevorzugung der Eltern führt also zu Geschwisterrivalität und Streit in den Familien. In beiden Fällen war der Jüngere, der Besondere war, 20 Jahre lang von seiner Familie getrennt. Jakob wird von seiner Familie oben in Haran getrennt. Josef wird von seiner Familie in Ägypten getrennt. Dann gedeihen sowohl Jakob als auch Josef in einem fremden Land. Josef wird heraufkommen, also ist er direkt unter dem Pharao. Jakob bezieht all seinen Reichtum von Laban. So gedeihen beide in einem fremden Land. Zu guter Letzt sind die beiden am Ende ihres Lebens wieder mit ihren entfremdeten Brüdern vereint. Jakob ist wieder mit Esau vereint, obwohl es damit einige Probleme gibt, und Josef ist wieder mit seinen Brüdern vereint. Erinnerst du dich am Ende, dass Josef und die Brüder zusammenkommen? Die Geschichten von Jakob und Josef sind also in der Art und Weise, wie sich die Geschichte bildet, etwas parallel, obwohl sie zwei völlig unterschiedliche Charaktere sind. S. Josef und die Weisheit 84, 02 bis 85, 53, nun eine weitere große Veränderung, ich möchte die Josef-Erzählung in der Genesis vergleichen, um eine Verbindung zu Josef und der Weisheitsliteratur zu zeigen, indem ich einige Vergleiche anstelle. Um das zu tun, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Es war einmal, du weißt, dass du eine Geschichte bekommst, wenn du das hörst. Es war einmal eine Person mit sehr hohem Status, die ein Problem hatte und durch sein ganzes Königreich ging, um dieses Königreich zu durchsuchen. Ich möchte, dass du an die Geschichte denkst, er geht durch sein ganzes Reich und versucht, jemanden zu finden, der das Problem löst, und schließlich versucht er oder sie, und es passt. Die Person mit niedrigem Status löst das Problem des Königs und sie wird über das ganze Königreich gestellt und sie leben alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Welche Geschichte erzähle ich? Einige von euch sagen, Aschenputtel. Das ist die Aschenputtel-Geschichte. Ich glaube, einige von euch haben Pretty Woman gesagt. Nein, nein, eigentlich meine ich es todernst, das ist die Geschichte von Pretty Woman, die auf der Cinderella-Geschichte aufbaut, auch Aladdin? Verstehen Sie, dass es in dieser Geschichte eine Form gibt, die sehr ähnlich ist? Ist es das, was du mit der Josef-Geschichte auch hast? Der König hatte dieses Problem, er hat diese Träume und niemand kann sie lösen. Schließlich geht er hinunter ins Gefängnis und findet im Gefängnis diese Person, die ihre Träume deuten kann. Er deutet dann die Träume des Pharaos richtig und was passiert mit der Person mit niedrigem Status? Er hat sich zu einer Person mit hohem Status erhoben und sie alle leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Er macht die Sache mit der Hungersnot und sie kommen 7 Jahre ohne Nahrung aus, und er hat Essen für sie und sie sind startklar. Das ist die gleiche Art von Struktur wie die Aschenputtel-Geschichte, die man in der Josef-Geschichte hat, deshalb ist die Josef-Geschichte so schön, sie folgt der gleichen Art von Erzählmuster. T. T. Josef, Potiphas Frau und Weisheit, 85, 54 bis 89, 19. Widersteht Josef nun der wilden Frau? Denk daran, dass Potiphas Frau hinter ihm her ist, und übrigens, wenn das irgendwo anders in der Bibel passiert wäre, hätte es ein ganz anderes Ergebnis gegeben. Aber Josef ist ein Mann, der über jeden Tadel erhaben ist. Er nutzt Potiphar nicht aus. Landet er trotz seiner Aufrichtigkeit im Gefängnis? Ja, also dieser Kerl ist gut. Warnt der sprichwörtliche Vater in den Sprüchen seinen Sohn davor, sich mit solchen wilden Frauen anzulegen? Ja. Die Sprüche Kapitel 5 und 7 sind wichtige Weisheitswarnungen vor wilden Frauen. Josef lebt das tatsächlich vor. Sind weise Männer gut darin, Träume zu deuten? Daniel ist ein weiser Mann in Mesopotamien und auch Daniel deutet Träume für Nebukadnezar. Josef deutet Träume für den Pharao. Er gilt als weiser Mann, und ein weiser Mann weiß, wie man Träume deutet, also die 7 Jahre des Überflusses und die 7 Jahre der Hungersnot. Er spart in den 7 Jahren des Überflusses und hat dann für die 7 Jahre der Hungersnot. Er war mit dem Mundschenk und dem Bäcker im Gefängnis. Hier ist noch einer. In der ägyptischen Weisheitsliteratur wird der weise Mann der schweigende Mann genannt. Nun, übrigens, ist in Amerika der weise Mann der schweigsame Mann oder ist der weise Mann derjenige, der immer aus dem Mund schießt? In der altägyptischen Literatur, und ich spreche von 2000 Jahren, galt der weise Mann als der stille Mann. Verheimlichte Josef seine Gefühle vor seinen Brüdern? Als er seine Brüder zum ersten Mal traf, versteckte er seine Gefühle und schwieg er? Er spielt die Rolle dieses weisen Weisen. Er spielt hier die Rolle des stillen Mannes. Wenn ich Weisheitsliteratur sage, dann ist die Gottesfurcht der Anfang der Weisheit und dieses Motiv der Gottesfurcht kommt tatsächlich bei Josef vor. Und zu guter Letzt, und das ist mein Favorit. Jakob, der Vater, stirbt und nun bleibt Josef mit seinen 11 Brüdern zurück. Seine 11 Brüder haben Todesangst. Wovor haben sie Angst? Josef ist in einer Position der Macht, sie sind in einer Position der Schwäche. Die Brüder kommen zu Josef und sagen, Josef, töte uns nicht. Wir wollten dir vor all den Jahren wirklich nicht wehtun. Was sagt Josef? Du wolltest mir schaden, aber Gott hat es zum Guten gewollt. Das ist eine Umkehrung. Nimmt Gott die Umkehrungen vor? Er nimmt das Böse und verwandelt es in Gutes? Josef sagt, du wolltest mir schaden, aber Gott hat es zum Guten gewollt und die ganze Sache hat sich verändert. Das ist Gottes Erlösungswerk, er nimmt das Schlechte und verwandelt es in etwas Wunderbares. Er tut es mit Josef und er tut es auch mit unserem Leben. Wir sind fertig mit Genesis. Das nächste Mal fangen wir mit Exodus an. Bis Donnerstag. Dies ist Dr. Ted Hildebrand, der Geschichte, Literatur und Theologie des Alten Testaments lehrt, Vorlesung 10 über die Fertigstellung der Jakobsgeschichten sowie die Einleitung und den Schluss der Josef-Erzählung, die das Buch Genesis abschließt. Transkribiert von Kristen Sawyer-Grab, bearbeitet von Ted Hildebrand 2.